Und so finden wir das Gemeinsame aller Gläubigen beim Abendmahl nicht in einer einheitlichen Theologie über das Abendmahl, sondern in einer kleinen Szene direkt vor dem Abendmahl, von der uns der Apostel Johannes berichtet. Und das ist die Fußwaschung in Johannes 13, 1-17. Ja. Wahrscheinlich habt ihr damit jetzt nicht gerechnet, wenn es um das Abendmahl geht, dass es da um die Fußwaschung plötzlich geht. Überraschung. Und mit der Fußwaschung hatten die Jünger damals übrigens auch nicht gerechnet. Die waren genauso überrascht. Da waren sie schon so lange mit Jesus unterwegs und hatten so viel mit ihm erlebt und er konnte sie immer noch überraschen. Und das kann Jesus bis heute gut. Er kann auch dich und mich, egal wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind, immer wieder neu überraschen. Die Jünger hatten nicht damit gerechnet, vor dem Essen noch die Füße gewaschen zu bekommen, denn sie hatten den Raum an Gründonnerstag ja nur gemietet und Sklaven waren im Preis nicht mit inbegriffen. In Israel gehört es nämlich zum guten Ton, dass Gästen beim Betreten des Hauses Wasser für die Reinigung der Füße vom Staub der Straßen angeboten würde. Allerdings war das eben die Aufgabe eines Sklaven. Und wie im Abendmahl selbst verbinden sich auch hier bei der Fußwaschung Elemente aus dem Alltäglichen mit Elementen des Göttlichen. Füße waschen war in der Regel etwas Unbedeutendes und doch zugleich Notwendiges, so wie jeder alltägliche Dienst, den man so gerne anderen überlässt. Die Jünger selbst hatten nämlich keine Lust, diesen Dienst aneinander und ihrem Herrn Jesus zu tun. Aber nicht im Traum hätten sie daran gedacht, dass Jesus, ihr Meister, ihr Lehrer, ihr Messias, ihnen die Füße waschen würde. Und wir nehmen das heute ja so oft so selbstverständlich hin, wenn wir, was wir da in der Bibel lesen, ja vor allem, weil wir solche Dinge wie die Fußwaschung in der Regel ja gar nicht mehr praktizieren, aber auch, weil wir uns bei vielen Geschichten gar nicht mehr vorstellen können, wie das damals gewirkt haben muss. Darum ziehen wir das Ganze mal eben in die Gegenwart. Angela Merkel hat ja immer wieder mal gesagt, dass sie Deutschland dienen will. Und jetzt stell dir mal einen Moment lang Angela Merkel vor, die Bundeskanzlerin Deutschlands, wie sie öffentlich, vielleicht vor der Gedächtniskirche in Berlin, die Schuhe der Bürger putzt oder eben sogar ihre nackten Füße wäscht. Oder wir brechen es mal runter auf die lokale Ebene und stellen uns vor, dass jetzt gleich die Tür da hinten aufgehen würde und Albrecht Kündiger hereinkommen würde. Mit einer Waschschüssel in der Hand, einem Handtuch über dem Arm und anfangen würde, euch die Füße zu waschen. Ist das schwer vorstellbar? Und wenn das wirklich einmal passieren würde, dann wäre das der absolute Knüller. Ich glaube, wir hätten für Wochen in den Medien kein anderes Thema mehr als das. Ja, und ich denke mir, das ist für uns heute genauso wenig vorstellbar, wie die Jünger sich das bei Jesus vorstellen konnten. Und doch hat Jesus es getan. Obwohl er ungleich mächtiger und würdiger ist als eine Bundeskanzlerin oder ein Bürgermeister oder sagen wir mal ein Pastor oder ein Gemeindeleiter. Und Jesus fordert uns ständig durch seine ausgelebte Lehre heraus. Und wir merken immer wieder, dass wir uns auch in der Gemeinde oft schon so an ganz andere Gedankenmuster gewöhnt haben. Und nirgendwo ist das mehr erkennbar als bei der Frage von Autorität und Dienen. Viele christliche Lehren über Autorität, Leiterschaft und Menschenführung sind nichts weiter als der Versuch, Jesus als dem Herrn der Herren und dem König der Könige weltliche Vorstellungen von Machtausübung unterzujubeln. Führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und auch geistliche Leiter haben damals wie heute ihre Macht an ihrer Möglichkeit gemessen, anderen Befehle geben zu können. Und daran, wie willig Menschen diese Befehle in Gehorsam und Respekt ausführen. Und Jesus stellt dieses Prinzip total auf den Kopf. Er lehrt, was wahre Größe bedeutet. Und er lehrt, mit Demut den anderen zu dienen, das ist wahre Größe und nicht sich dienen zu lassen. Und wie immer lehrt Jesus diese Worte nicht nur, sondern er lebt sie auch aus. Und so kam es zu der Fußwaschung, mit der niemand gerechnet hatte. Wer von euch hat denn eigentlich schon mal eine Fußwaschung erlebt? Wer hat da schon mal mitgemacht? Ja, einige, die haben es schon erlebt. Ich habe es auch schon erlebt und ich finde, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, es ist so eine ganz merkwürdige Erfahrung, eine Fußwaschung. Und es fiel mir immer schwerer, mir die Füße waschen zu lassen, als die anderen zu waschen. Es ist viel schwerer, da zu sitzen und die Füße da nackt hinzustrecken und jemand kniet vor dir nieder und wäscht dir die Füße. Das ist eine ganz merkwürdige Erfahrung. Und es liegt, glaube ich, daran, dass ich, wenn ich anderen die Füße wasche, wenn ich andere wasche, dann bin ich natürlich der Aktive. Und dann habe ich die Kontrolle über das, was geschieht. Und als Menschen sind wir irgendwie immer darauf gepolt, die Kontrolle zu behalten, auf der Hut zu sein, bei Bewusstsein zu bleiben. Kontrollverlust ist uns ein Graus. Aber entweder wollen wir die Kontrolle behalten oder wir wollen Liebe erleben. Nur eins von beiden geht. In der Fußwaschung geht es darum, dass du zur Ruhe kommst und dir von Jesus den Schmutz von den Füßen waschen lässt, der unweigerlich auf die eigenen Füße kommt, wenn man durch die trockenen, staubigen Straßen vieler Gemeinden geht oder durch den glitschigen Sumpf der Welt. Lass uns niemals vergessen, dass wir alle Sünder sind, auch nach unserer Bekehrung. Paulus schreibt einmal den Korinthern, die ja unglaublich viel mit Gott erlebt hatten und die Geistesgaben aus dem FF praktizierten und auch sehr viel von sich hielten, sagt er ihnen, was blast ihr euch eigentlich so heilig auf? Ihr seid doch selber unzüchtige Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer und Räuber gewesen. Wir Christen haben doch nur den Ort gefunden, an dem wir von der Sünde reingewaschen werden. Das macht uns nicht besser, es lässt uns nur besser dran sein. Und leider vergessen wir so im Alltag, so mit der Zeit, je länger wir mit Jesus gehen, allzu oft zwei Dinge. Zum einen unsere Sünde, von der uns Gott einmal erlöst hat, und zum anderen unsere Sünde, von der Gott uns immer wieder neu erlösen muss. Und je öfter wir miteinander das Abendmahl feiern, desto öfter werden wir genau daran wieder erinnert. Denn so sagt es Johannes in seinem ersten Brief allen Christen. Er schreibt seinen Brief ja nicht, die drei Johannesbriefe sind ja nicht an Nichtchristen geschrieben, sondern an Christen, die bereits mit Jesus gehen. Und da sagt er zu ihnen, wenn wir Christen sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und als solche, die sich immer wieder die Füße schmutzig machen, und sei es nur, weil wir in jeden geistlichen Fettnapf treten, der irgendwo rumsteht, können wir doch froh sein, dass Jesus nicht müde wird, uns immer wieder reinzuwaschen. So wie es dann im Vers 9 heißt, im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und mit dem Abendmahl erinnern wir uns genau daran.